Zündholz, der überschätzte Podcast. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin.
Ich sage nie wieder, dass ich irgendeinen Schauspieler nicht kenne.
Ja, und ich sage nie wieder, dass ich einen kenne, denn die meisten Kommentare auf Spotify, die haben sich eher gegen mich gerichtet, weil die Leute gesagt haben, tut mir leid, Frau Müller, ich kenne Pedro Pascal auch nicht übrigens.
Ja, ist auch so, beziehungsweise umgekehrt habe ich aber auch von vielen gehört, die haben gesagt, was, Sie kennen Pedro Pascal ja nicht, Herr Raschke?
Das habe ich auf Instagram bekommen, ja, dieses wieder, er kennt das nicht, so.
Ja, also, aber ihr merkt daran, wir sehen tatsächlich, was ihr so schreibt und wir amüsieren uns auch köstlich.
Okay, genug zur Popkultur. Wir haben ja eine sehr intensive Woche hinter uns und nehmen heute übrigens auch am 8. Mai auf. Und umso wichtiger ist ja, momentan Haltung zu zeigen. Das sagen wir jetzt irgendwie gefühlt seit Jahren, ja, seit es diesen Podcast gibt.
Ja, und es ist ja auch mal so ein bisschen sperrig, muss man ja ganz offen sagen, weil Haltung auch mal ganz viele
Vielfalt.
Ja, und es ist ja auch mittlerweile so nervig geworden und man denkt, oh, halt.
Ja, und wie gesagt, diese Vielfalt ist wichtig. Aber ich habe es gerade so ausgesprochen, weil mir das ein bisschen auf die Nerven geht, dass immer nur irgendwo Vielfalt steht. Und keiner kann sich so richtig was darunter vorstellen, anscheinend, wie er es umsetzen soll. Also das ist, glaube ich, gerade bei dem Protest auch relativ schwierig.
Das stimmt, aber apropos, es steht einfach nur drauf, wir haben ein Schild bekommen.
Ein Schild bekommen, genau. Und zwar von der Initiative zur Berufs- und Studienwahl namens Klischeefrei. Also für unsere Agentur, nicht für unseren Podcast, wohlgemerkt. Genau. Aber hoffentlich haben wir auch einen einigermaßen klischeefreien Podcast, auch wenn wir inzwischen nicht davon freisprechen können. Genau, aber unsere Agentur bemüht sich natürlich auch bei allen Kunden, die sie so betreut und so weiter, möglichst mit Klischees aufzuräumen im Rahmen der Möglichkeiten. Und bei allen Kommunikationsleistungen, die wir beide erbringen, bemühen wir uns da sowieso immer. Und genau, und jetzt haben wir dieses tolle Schild bekommen, weil wir uns eben Mühe geben und klischeefrei. Könnt ihr übrigens mal auf die Seite gehen, klischee-frei.de, und nein, wir kriegen kein Geld dafür. Das wird unter anderem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Und die haben auch unter anderem ganz, ganz tolles Material, zum Beispiel für Kindergartenkinder, so Pixi-Bücher, wo dann auch mit den Geschlechterrollen deutlich aufgeräumter ist als in vielen anderen Kinderbüchern und sowas. Also damit eben Kinder und Jugendliche sehr frei an so eine Berufswahl drangehen und sich nicht lenken lassen von irgendwelchen Sachen, die ihnen erzählt werden.
Genau, also ich finde die Initiative super, denn wie gesagt, einer unserer Schwerpunkte in der Agentur ist ja Personal, Marketing und Employer Branding. Und da geht es eben sehr viel und oft darum, dass man auch mal mit Klischees bricht. Und deshalb ist das für uns eine sehr große Auszeichnung. An dieser Stelle danke. Und ich glaube auch, ich wüsste auch schon so ungefähr, wo dieses Schild, das kann man tatsächlich sehr schön dann da platzieren, auch dann hängt.
So.
Ja, ja, habe ich schon so vom inneren Auge. Aber das
sehr gut.
Sind dann interner.
Ja, nein, aber auf jeden Fall freuen wir uns sehr, dass wir es bekommen haben, denn es ist gerade, glaube ich, wichtiger denn je, dass man guckt, was man selbst in seinem eigenen Dunstkreis so machen kann.
Feuerfrei.
Endlich, es ist passiert. Alle haben es befürchtet und schon im Prinzip vorausgesehen. Und in der Tat, es ist ja das, was da jetzt passiert ist, auch nur ein finaler Endpunkt eines sehr langen Prozesses. Aber
AfD wurde eingestuft als gesichert rechtsextremistisch vom Verfassungsschutz. Also die Bundespartei allerdings wurde ja jetzt gerade auch schon wieder auf Halde gesetzt.
Ja, beziehungsweise on hold, weil, und so ist tatsächlich das Prozedere, wenn man dann im Prinzip seitens der AfD eine Klage dagegen einreicht, dann sagt das Bundesamt für Verfassungsschutz, okay, dann werden wir da entsprechend ein Stillhalteabkommen haben miteinander. Also sprich, die haben das jetzt erstmal wieder gerade ausgesetzt. Ist aber eher ein formaler Akt, denn das Ding, also die Bombe ist ja geplatzt. Und vor allen Dingen, was ich auch sehr schön finde, was ja am Anfang auch nicht klar war, viele haben ja gesagt, hey, warum veröffentlicht ihr es denn da nicht? Weil es geht doch gar nicht so und so weiter. Denn man muss natürlich sagen, dass so ein Verfassungsschutz in der Regel nicht veröffentlicht. Das liegt ganz einfach daran, dass viele Quellen und so weiter auch geschützt werden müssen. Oder wenn, dann werden nur Auszüge daraus und so weiter veröffentlicht. Das war also gar nicht so ungewöhnlich. Auch, dass eine Frau Faeser da nicht vorher nochmal drüber gegangen ist. Ja, warum auch? Ich meine, klar, das ist zwar der Innenministerin unterstellt dieses Amt, aber da müsste sie ja theoretisch jetzt auch jede Polizeientscheidung überprüfen, denn auch die Polizei ist dem Bundesinnenministerium unterstellt. Also völlig krude Vorstellung, wie sowas zu laufen hat. Ich habe es offen gesagt nur so verstanden, dass die AfD natürlich jetzt sehr, sehr im Mark getroffen ist und sich jetzt alle fragen, oh mein Gott, wie geht's denn jetzt weiter? Und das merkt man ja auch immer wieder, wenn die AfD so richtig getroffen ist, dann wird sie ja auch sehr flüchtig, sehr chaotisch. Und genau das erleben wir
ja
gerade.
Ja, allerdings, als die ersten Massendemos waren, da war die AfD auch sehr nervös. Da sind auch die Zahlen so ein bisschen eingebrochen, weil man gemerkt hat, oh, die Bevölkerung, also auch mein Nachbar findet das vielleicht nicht so gut. Und das ist wirklich immer ein Genuss zu beobachten, wie dann die PR-Abteilung der AfD loslegt. Und auch jetzt merkt man, die schwimmen total, sind richtig hilflos. Unter anderem finde ich ja auch nett, dass man eben hört, dass es ganz viele Mitgliederaustritte gibt, dass unter anderem ja auch ein Bundestagsabgeordneter ausgetreten ist, weil er sein Unternehmen schützen will und so. Also ich meine, ich sage ja schon sehr lange, in der AfD zu sein, das muss man sich wieder für schämen dürfen. Und das passiert nicht halt jetzt.
Müssen vor allen Dingen, das ist das Entscheidende.
Genau. Und daraufhin hat ja die AfD was veröffentlicht. Ich meine, ich kann es natürlich jetzt auch nicht belegen, widerlegen, aber von wegen hohe Mitglieder-Eintritte. Ja, und ich würde sagen, das ist einfach gespiegelt und totaler Quatsch.
Das hat sie übrigens auch damals 2024 gesagt. Da war nämlich auch dann plötzlich angeblich ein ganz großer Mitgliederzuwachs. Und dann hat man auch mal genau hingeguckt und hat festgestellt, die sind einfach gar nicht hinterhergekommen, die zurückliegenden Monate mal zu bearbeiten und haben das alles subsumiert und gesagt, also das, was eigentlich in den letzten 3 Monaten hätte reinkommen sollen, haben wir jetzt mal schnell in den Januar gelegt, denn da waren ja die Demos und das seien angeblich alles Januar-Zugänge, was eben nicht stimmt. Also wie gesagt, die Partei ist halt nicht umsonst das, was sie ist, eine Partei von Lug und Betrug.
Ganz genau. Ja, der Spiegel hat jedenfalls das Dokument und immerhin 1108 Seiten dick in die Finger bekommen. Der Spiegel hat es ausgewertet.
Und das ist auch gut so, denn wir wissen ja, und das ist in der Tat ein bisschen Kritik vielleicht, es kann ja nicht sein, dass eine Frau Faeser am letzten Tag quasi in ihrem Amt dann plötzlich so etwas noch freigibt. Da frage ich mich zum Beispiel, warum ist sowas nicht vor der Bundestagswahl freigegeben worden? Was hätte das zum Beispiel an so einem Ergebnis nochmal ändern können? Wie wäre da Wahlkampf passiert? Also das wäre sicherlich mal spannend gewesen, aber jetzt ausgerechnet am letzten Tag das zu veröffentlichen, im Sinne von, da muss ich dann die Nachfolgeregierung mit beschäftigen, fand ich tatsächlich ein bisschen komisch, ne, zugegebenermaßen. Aber, und das muss man eben deutlich sagen, dieses Gutachten ist nicht politisch motiviert, weil es das Ergebnis eines langen Prozesses ist, über viele, viele Monate und Jahre wurde da ausgewertet. Und in der Massivität das jetzt so zu sehen, da muss ich echt sagen, da hat sich bei mir auch echt die Kehle zugeschnürt.
Plus, das kam genau zum richtigen Zeitpunkt, weil die AfD natürlich parallel schon eine Pressemitteilung verfasst hat, wo die AfD alles dementiert hat, was ja in diesem Gutachten drinstehen könnte. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal diese Pressemeldung von der AfD zu dem Gutachten an und parallel schon ein paar Auszüge aus dem Gutachten.
Genau, denn die AfD hatte dann, nachdem es ja am 2.5. offiziell rauskam, dass die gesichert rechtsextrem ist als Bundesverband, hat dann am 4.5. eine Pressemeldung veröffentlicht. Und ich finde das so witzig, weil das, was man da so liest, das ist so dilettantisch irgendwie und so trotzig, so ein bisschen wie so kleine Kinder, die so dann sagen, nee, habe ich aber nicht gemacht. Und nur wenn man dann möglichst energisch auf den Boden trampelt und stampft, ist man dann besonders empfänglich. Also ich finde das witzig, zeigt aber auch, und das wissen wir ja spätestens aus dem Prozess damals in Münster vom Oberlandesgericht, da war ja das Thema Verdachtsfall, ne, da ist ja dann die AfD auch gegen vorgegangen. Und deren Strategie damals im Verfahren war ja auch wirklich eigentlich das Gericht mit Banalitäten und Schwachsinn zu behindern. Also da wurden ja irgendwie Anträge gestellt und irgendwann haben ja auch dann die Richter gesagt, hört mal zu Leute, das ist alles hier nicht relevant, was ihr hier anbringt. Kommen wir mal zu den wesentlichen Punkten. Ne? Und das Lustige ist zum Beispiel, die AfD sagt in dieser Pressemeldung, die AfD vertritt keinen verfassungsfeindlichen Volksbegriff. Sie bekennt sich vielmehr ausdrücklich zum Volksbegriff im Sinne des Artikels 116 Grundgesetz. Und wenn wir mal in Artikel 116 schauen, dann lesen wir hier, Deutscher im Sinne dieses Grundgesetzes ist vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Regelung, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt oder als Flüchtling oder Vertriebener deutsche Volkszugehörigkeit oder als dessen Ehegatten oder Abkömmling in dem Gebiete des Deutschen Reiches nach dem Stand von 31. Dezember 1937 Aufnahme gefunden hat.
Okay, das heißt eigentlich alle, die geflüchtet sind nach Deutschland und dann irgendwann die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen haben, müssten eigentlich als Deutsche angesehen werden und als Teil des Volkes. Jetzt hat allerdings die AfD-Chefin zum Beispiel gesagt, dass alle Leistungsträger durch Syrer, Rumänen, Afghanen und jedes Dorf mit Migranten vollgestopft wird. Das ist Zitat von Frau Weidel. Ein Spitzenkandidat von der AfD Brandenburg hat gesagt, es gibt höchstens nur noch 20, 30 oder 40 Millionen Deutsche in Deutschland. Das ist sicher die Verschwörungstheorie vom großen Austausch, habt ihr bestimmt schon mal von gehört, dass eben das Volk ausgetauscht wird. Das heißt, nein, sie reden nicht über diesen Volksbegriff, sondern sie sagen ja, das Volk, das besteht, wird ausgetauscht durch Migranten im Grunde. Und noch dazu haben die eindeutig Verbindung zu diesem Verein 1%. Das ist ein rechtsextremer Verein, der eine patriotische Wende herbeiführen soll. Dazu gab es unter anderem mehrere Geldüberweisungen, unter anderem von Landesverbänden, aber eben auch von dem Bundesverband an 1%. Und 1% sagt eben auch, es findet gerade ein großer Austausch statt.
Ja, nun sagt aber die AfD in der Pressemitteilung, schließlich sind Verbindungen zu anderen Organisationen irrelevant, solange im Einzelfall keine konkreten verfassungsfeindlichen Handlungen oder Aussagen belegt werden können. Ich finde das lustig, weil natürlich ist das jetzt wieder eine Frage, ist jetzt schon, sag ich mal, der Support einer solchen 1%-Organisation, ist das schon ein Vergehen, ja, wenn man die entsprechend stützt? Für meinen Geschmack wäre es das, ne? Weil wenn ich etwas entsprechend mit finanziellen Mitteln auch unterstütze und ideell, dann will ich ja auch, dass das irgendwie vorankommt.
Dieser genau. Verein gilt vor allem als rechtsextrem, das heißt, er ist verfassungsfeindlich.
Genau. Und so wie ja auch eine, und könnte man sich auch wieder fragen, ja Moment mal, aber nur weil Frau Weidel jetzt sowas sagt, ist das doch noch nicht auf den gesamten Bundesverband zu beziehen? Naja doch, sie ist da die Chefin, beziehungsweise sie hat stellvertretend für den ganzen Laden gesprochen. Und wenn sie vor allen Dingen für diese Sätze von dem Laden selbst nicht abgestraft wird, dann steht der ganze Laden hinter diesen Sätzen.
Plus, es gibt Beweise, die fast alle Mitglieder des gesamten Bundesvorstandes der AfD belasten in diesen 1100 Seiten. Also ja, es ist auf die gesamte Partei zu übertragen.
Genau. Und müssen wir uns auch nichts vormachen. Also es lohnt ja mittlerweile schon, einfach mal so ein bisschen random durch die sozialen Netzwerke zu gehen. Und man hat 0, nichts entsprechend irgendwelche Quellen, die das genau, also irgendwelche Zitate oder irgendwelche kleinen Videoschnipsel, die genau das dann entsprechend beschreiben. Also TikTok ist voll davon. Ich erinnere mich persönlich auch an eine Ansprache, ich glaube Höcke war es, der in irgendeiner Kneipe, ne, war irgendwie so eine Veranstaltung, hat dann eben auch gesagt, also er glaubt, dass man schon mit 20-30% weniger Leuten in Deutschland gut zurechtkäme. Und ich glaube, damals war das auch entsprechend so, dass das eben hieß, alle Migranten raus. Also, und das ist auch wieder der Punkt. Es geht denen nicht um Kriminelle nur. Das ist das, wo man anknüpfungsfähig wird zu der breiten Masse, weil alle würden sagen, ja klar, die Kriminellen müssen weg. Es geht denen wirklich darum, dass sie eine, ja, eben aus der Gefahr der Umvolkung heraus, dass sie im Prinzip alle ethnischen Völker, die nicht ihrer Definition nach Deutsche sind, entfernen wollen.
Was Sie ja in der Pressemitteilung auch wieder gesagt haben, dass Sie es nicht machen. Du hast doch da diesen Part zu den Muslimen auch da drin, ne?
Genau, denn was Sie auch gesagt haben, eine ausländer- oder islamfeindliche Agitation seitens der AfD liegt nicht vor. Im Gegenteil, nicht nur, dass unsere Partei mittlerweile zu einem nicht unwesentlichen Teil durch immer mehr deutsche Staatsbürger mit Migrationshintergrund sowohl unterstützt als auch gewählt wird. Darüber hinaus kritisieren die beanstandenden Aussagen von AfD-Mitgliedern in vollkommen zulässiger Weise konkrete gesellschaftliche Phänomene wie irreguläre Migration, Sozialhilfe, Missbrauch, Gewaltvorfälle und so weiter.
Ja, okay, gucken wir uns das doch mal kurz an, was da unter anderem laut Spiegel in diesen Gutachten drin steht, nämlich wieder Frau Weidel, dass ein Dschihad auf deutschen Straßen stattfindet und ein Glaubenskrieg gegen die deutsche Bevölkerung. Die Bundespartei hat 2023 verlautbart, dass halb Afrika widerstandslos über die deutsche Grenze spazieren darf und sich unser Land als Beute nehmen darf. Beute, ne? Also sind jetzt offensichtlich alle auch Raubtiere, die hier rüberkommen. Der ehemalige bayerische AfD-Vorstand hat 2022 gesagt, dass Europa mit Musels geflutet wird. Die JANRW hat Muslime als eine invasive Art bezeichnet, also eben eine Art von Menschen. Erstmal ist es auch wieder Rassismus, ne? Das ist ja eine andere Art, die hier rüberkommt und die bestehende Art vertreibt. 2024 hat die AfD auf X, also ehemals Twitter, ein Bild von einem Schwarzen mit Messer gepostet und dann gesagt, der Höllensommer, den wir gerade erleben, hätte nichts mit dem Klima zu tun. Mir wird schon schlecht, wenn ich das vorlese, muss ich sagen. Naja. Mehrere JA-Landesverbände haben rassistisches Online-Videospiel gepostet. Wenn man da drin drei schwarze Männer in eine Reihe sortiert hat, dann ist so eine Stimme ertönt, die gerufen hat, abschieben. Und auch wieder die junge Alternative hat ja diesen Party-Song, diesen KI-Song erstellen lassen mit Wir schieben sie alle ab und hat dann auch bei einer Wahlparty dann getanzt dazu. Das hat übrigens Tino Chrupalla verteidigt, diese Aktion, und hat gesagt, die haben einen tollen Wahlkampf gemacht und da dürfe man ja auch mal ausgelassen feiern.
Ja, das Problem ist, das schieben die jetzt alle in dieser Pressemitteilung dann auch unter, das ist doch Meinungsfreiheit, das dürfe man noch sagen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich eben nicht mehr. Denn das sind ja nicht alles einfach nur Menschen, die mal ihre Meinung sagen. Vor allen Dingen, Meinungsfreiheit gilt ja vor allen Dingen auch immer erstmal gegenüber dem Staat. Das ist das eine. Aber sie sind ja vor allen Dingen auch Funktionäre in einem Staatsamt. Und wenn sie ja in einem Staatsamt mit so einer Einstellung, mit so einer eben auch verfassungsfeindlichen Weltsicht, dann glauben, sie könnten dieses Amt weiter ausführen, in dem Fall dann ja Vorsitzender einer nicht unwesentlichen Partei und so weiter, dann ist das schon was anderes als einfach nur, also in meinen Augen jedenfalls, als einfach nur eine Meinungsäußerung.
Absolut. Plus, es geht nicht nur in Anführungszeichen gegen Muslime, sondern auch unter anderem gegen Juden. Wir haben ja gerade den 8. Mai, passenderweise. Die AfD, also die benutzt oft Codes, um über Juden zu sprechen. Ich glaube, da sind sie so ein bisschen vorsichtig, in Deutschland das Wort Juden zu benutzen. Aber man redet über die Eliten, und das ist ganz oft, wenn man über Juden spricht, dass es die Finanzelite ja ist. Der Vorstand eines Landesverbands der Jungen Alternative hat gesprochen mal über eine Minderheit, die wir fast ausgerottet haben und die nun dieses Land regiert.
Ach du liebe Güte.
Man wird einem echt anders. Aber man sieht, also wie gesagt, die 1108 Seiten habe ich jetzt nicht gelesen, aber ich glaube, danach hätte ich auch erstmal mich zurückziehen müssen. Das ist einfach unfassbar. Und es geht eben gegen die Würde des Menschen, also gegen unser Grundgesetz, hundertprozentig. Und es ist auf jeden Fall Volksverhetzung.
Genau. Und deshalb also bin ich mal gespannt, was da jetzt passiert, was da jetzt auch gerichtlich passiert, wie man sich da rausreden will. Ich finde es jedenfalls gut, dass das jetzt noch quasi kurz vor der Übernahme der neuen Regierung dann alles rausgekommen ist. Weil ich habe ja so ein bisschen die Befürchtung, dass so ein Dobrindt da anders mit umgegangen wäre. Der hätte das vermutlich alles ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, weil man ja nach rechts auch noch ein bisschen kuscheln will. Deshalb eigentlich optimal gesetzt, denn jetzt muss er sich damit auseinandersetzen. Jetzt ist es vor allen Dingen in der Presse, also auch dieses, wir müssen gucken und eventuell und vielleicht wollen wir sie doch weiter inhaltlich stellen. Also mit den Inhalten ist das inzwischen eigentlich nahezu ausgeschlossen. Oder es passiert dann wirklich was.
Mit Feuer spielt man nicht.
Jetzt kann man natürlich sagen, dieses Gutachten war ja ein ziemlicher Schock für die AfDler, ne? Also
ja, nicht nur für die AfD, sondern eigentlich müsste das alle schockieren, die zum Beispiel auch AfDler lange protegiert haben.
Ja, uns immer noch tun, leider. Also, wenn wir uns jetzt mal überlegen, was ist eigentlich nach diesem AfD-Gutachten passiert? Haben zum Beispiel, hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk seine Strategie überlegt? Haben die ganzen privaten Medien gedacht, ist das vielleicht doch nicht so gut, wenn jeder Leitartikel über die AfD ist? Naja, ich würde sagen, so 2-3 Stunden, nachdem diese Schlagzeile hochkam, stand schon die Sendung ARD-Talkshow mit AfD-Gutachten, Gast Tino Chrupalla.
Ich frage mich wirklich, wes Geistes Kind inzwischen der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist, denn man muss ja wissen, die Aufgabe ist es eigentlich eben nach dem Zweiten Weltkrieg das Volk so zu informieren, dass sowas nicht mehr passiert. Jetzt allerdings wird quasi ja den Rechtsextremen willfährig der Steigbügel gehalten. Ja, und dann auch so plump. Ich meine, würden wir umgekehrt einen, was weiß ich, Lokaljournalist, der jetzt berichtet über einen Brandstifter, also da brennt ein Haus und dann geht er dann zu dem Brandstifter und fragt, hören Sie mal, wie fühlen Sie sich denn jetzt eigentlich gerade jetzt, wo Sie das Haus angezündet haben oder versucht haben und wir haben Sie dabei ertappt? Und der sagt dann, ich bin hier Opfer und stimmt gar nicht, hat aber noch den Kanister quasi an der Hand. Und dann gibt's andere, die sagen, ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob wir das unbedingt löschen müssen, weil das ist doch auch jetzt gar nicht so schlimm und außerdem ist doch auch niemand umgekommen dabei und können wir das nicht einfach so ausgehen lassen? Und dann merkt man aber, der kippt immer mehr da rein an Benzin und so weiter. Also das ist doch normalerweise kein Journalismus. Und dass man plötzlich Täter dann so entsprechend die Bühne bietet, sondern da gibt es doch eigentlich immer noch ein ziemlich klares Verständnis davon, was falsch und was richtig ist. Gab es zumindest in meinen Augen immer. In meinen Augen ist es auch falsch, jetzt der AfD nach so einem Knall dann immer noch so willfährig den Steigbügel zu halten.
Ja, den Peak hatte das Ganze für mich übrigens, nachdem ich gesehen habe, dass im Kika, da gibt es auch diese Nachrichtensendung Logo, ne, wo Nachrichten für Kinder aufbereitet werden und dann eben auch eingeordnet werden, wurde dann ohne Einordnung Tino Chrupalla im Interview gezeigt, der dann halt seine blöden Fake News da rausposaunt hat. Und ganz viele Eltern sind ja zum Glück aufgeschreckt und haben dem Kika dann auch geschrieben, beziehungsweise dem ZDF, da gehört der Kika ja zu, weil sie auch sagen, wie sollen sie denn ihrem Kind gerade erklären, dem sie immer sagen, alle Menschen sind gleich, dass da so ein böser Mann in Anführungszeichen im Fernsehen ist und dann irgendwas da erzählen darf und dass das jetzt auch irgendwie okay ist, dass er da so eine wichtige Position hat offensichtlich im Fernsehen. Also das ist wirklich das allerletzte, wo ich mir einfach nur gedacht habe, ZDF, was geht da jetzt noch ab? Also wo ist die Grenze jetzt eigentlich noch?
Ja, die Grenze sehe ich auch nicht und ich habe umgekehrt erlebt in meinem privaten Umfeld, wie sehr sich mittlerweile junge Menschen von, ja, auch vermeintlichen Fakes oder war es dann Fake, war es kein Fake, dann beeindrucken lassen. Ganz konkret geht es um dieses Bild, was ja am Anfang nur durchs Netz geisterte, als der Papst tot war und quasi ein Donald Trump sich mal eben angeblich auch zum Papst ernannt hat. Das war ja am Anfang noch von anderen gemacht. Und ich habe das im privaten Umfeld erlebt, dass dann jemand auch fragte, so, ich sag mal so um die 13 Jahre, der sagte dann so, ja Mensch, stimmt das denn wirklich? Ne? Und dann musste ich sagen, nee, ist Quatsch. Ne? So 2 Tage später hat das der offizielle Weiße Hauskanal ein bisschen abgeändert, hat genau dieses Bild gepostet. Ich meine, gut, er ist zwar immer noch nicht in der Papstwahl, aber in der Tat, wie wollen wir da noch erklären, medial auch, ne, was ist richtig, was ist falsch? Und da kann man nur sagen, liebe Medien, es ist eure Pflicht, nicht auf jedes bisschen sofort zu reagieren, nicht über jedes Stöckchen zu springen, sondern entsprechend einzuordnen.
Ja, und ich finde halt, es gab ja sehr viele Journalisten, die dann so Kommentare veröffentlicht haben mit, das stärkt nur die AfD. Und ich dachte mir, Leute, wir haben jetzt gerade so Fakten geschaffen, ne? Die wurden geschaffen vom Verfassungsschutz. Da kann man was draus machen. Da kann man versuchen, eine Brandmauer wieder irgendwie aufzubauen Richtung AfD. Und vor allem kann man da Konsequenzen draus ziehen, weil jetzt hat man doch auch als Medienhaus endlich eine Ausrede, indem man nämlich sagt, nee, ihr seid gesichert rechtsextrem und wir haben hier eine rote Linie, mit euch machen wir nichts. Hättet ihr eine super Vorlage gehabt. Wenn du allerdings dann ein Journalist bist, der dann sagt, das stärkt nur die AfD, was du nie belegen kannst, also das ist ja wirklich einfach nur eine Meinung, dann stärkst du in dem Moment die AfD, weil du diese Diskussion total verwässerst.
Ja, aber genau diese Diskussion, Verwässerung, die findet ja schon seit Jahren statt und die Leute sind, glaube ich, schwindelig diskutiert. Also es ist wissenschaftlich bewiesen, dass man damit Rechtsextreme stärkt, wenn man ihre Themen übernimmt und so weiter. Also da kann man gar nicht drüber diskutieren. Das ist, also da gibt es auch kein Wenn und Aber und Vielleicht und zwei Meinungen und Nein. Das ist wissenschaftlich bewiesen und auch die Entwicklung, die das dann nimmt, ist auch alles hinlänglich bewiesen. Problem ist nur, dass dann abends wieder irgendeine Talkshow sowohl den einen als auch den anderen einlädt und dann darüber spricht und dann wirkt das eben so, als sei das doch irgendwie alles gleichwertig. Und das ist das große Problem unserer Medien und ich kann nur bitten, liebe Öffentlich-Rechtliche, wir brauchen euch, ihr seid extremst wichtig und das sage ich wirklich aus tiefster Überzeugung. Aber bitte versucht jetzt nicht hier so eine Art Fox News zu werden, siehe ARD und irgendwie was weiß ich, eine Art CNN für Deutschland, ZDF, obwohl, wie gesagt, spätestens mit Logo und Kika ist es ja auch wieder sehr dubios. Also seid euch einfach eurer Verantwortung bewusst.
Ich fürchte aber in der Tat, ARD wird gerade umgebaut Richtung Fox News, weil einfach das vergreiste Publikum langsam wegfällt. Ja, also gerade mit der Programmdirektorin, die sie da haben, ich glaube, das wird jetzt alles super konservativ und ein bisschen populistischer aufgebaut. Und ja, ich hoffe nur, dass es da noch genügend Redakteure gibt, die sich dagegen wehren intern.
Ja, das sagt sich immer so leicht. Es ist natürlich schon schwierig, sage ich mal, wenn du, weiß ich, 20 Jahre lang da wo arbeitest. Und das ist ja eigentlich auch ein sicherer Job und der macht ja auch Spaß. Also weiß ich ja auch von vielen, die ich da kenne, die da arbeiten. Und die sollen sich da nochmal umorientieren. Oder die sollen dann irgendwie plötzlich, weil der Wind sich dreht, da aufmucken.
Ja, ich weiß, verstehe ich. Wie in jedem anderen Job, wo auch auf einmal ein AfD-Chef anfängt oder sowas. Ist super schwierig, aber ich frage mich halt trotzdem, was ist dir die Demokratie wert und was ist dir vor allem die Pressefreiheit wert in dem Fall, die deinen Job ausmacht.
Absolut, brauchst du mir auch nicht zu erzählen, weil ich verstehe das genau so. Und ja, ich würde auch sagen, jetzt dann einfach die eigene Pressefreiheit zu opfern, damit man dann auch die nächsten 10 Jahre einigermaßen ruhig seinen Job machen kann. Spoiler, das wird dann nämlich nicht der Fall sein, weil wenn dann wirklich die AfD und so weiter übernimmt, dann hat es ja vor allen Dingen gegen den Öffentlich-Rechtlichen abgesehen. Also sprich, sich da jetzt auch anzubiedern und zu hoffen, dass man dann entsprechend dann vielleicht ungeschoren dabei wegkommt. Also das ist naiv. Das ist wirklich naiv. Und ich kann nur hoffen, wie gesagt, dass ihr das jetzt zum Anlass nehmt, dieses Gutachten, und wirklich reflektiert. Ihr müsst euch jetzt in Redaktionen über die Codes und über die Symbolik der Rechten klar werden. Also das muss quasi eine Fortbildung werden. Ihr müsst auch ständig wirklich einordnen, also nichts mehr eins zu eins, die Leute auch nicht live sprechen lassen, sondern wenn sie etwas sagen, immer dann entsprechend auch mit Einblendungen und sagen, nein, hier lügt er und nein, das ist falsch und so weiter. Und es ist, also gerade bei denen, was die da sagen, gibt es ein richtig und ein falsch.
Wo Rauch ist auch Feuer. Wo Rauch ist auch Feuer, sagen sie. Ja, das weiß man ja gar nicht. Es gibt ja Rauchentwicklungen völlig ohne Feuer. Mal gucken, wie sie sich, irgendwas haben sie sich ja dabei gedacht.
Was eine Blamage.
Da war der Rauch vor dem Bundestag schwarz.
Ja, also mal ganz ehrlich, ich bin ja ein großer Anhänger dieses Satzes, alles ist im Anfang. Wenn es danach geht, dann möchte ich gar nicht wissen, wie das in den nächsten Monaten weitergeht. Denn das, was Herr Merz da abgeliefert hat, ich würde mal sagen, noch nie war ein Kanzler so ungewollt wie er.
Ja, wir haben ja vorher schon gesagt, dass er eigentlich als extrem geschwächter Kanzler bereits anfängt, eben aus diesem ganzen Populismus, aus dem Wahlkampf und vorher auch während die Ampel regiert hat, heraus. Aber jetzt als erster Kanzler nicht im ersten Wahlgang gewählt worden zu sein, das ist natürlich nochmal eine andere Nummer.
Ja, und zeigt vor allen Dingen auch, dass die Kultur auch in der Koalition inzwischen einfach nicht mehr wertschätzend ist. Vor dem Hintergrund muss man übrigens auch nochmal Chapeau sagen an Scholz, der ja nun auch drei Parteien irgendwie doch zusammenbekommen hat und vor allen Dingen auch, wie ich finde, das eigentlich ganz gut gemacht hat, angesichts der Tatsache, dass es dann leider eine Opposition innerhalb der Regierung gab, nämlich die FDP mit Herrn Lindner speziell. Aber verglichen damit ist es ja eine Friedenstruppe gewesen. Und das, was wir jetzt da erleben, vor allen Dingen, ich frage mich, warum ist das so passiert? Es gab natürlich dann sofort welche, die haben gesagt, ja, in der SPD, da gibt es bestimmt welche, die das nicht wollen, was der Merz da so vorhat. Das weiß ich gar nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn man so sieht, wie dann in der Phase, wo dann zum Beispiel verkündet wurde, dass Merz es im ersten Wahlgang nicht wurde, wenn man sich da mal so Leute wie einen Spahn angeguckt hat, ja, oder ich möchte auch nicht wissen, wie der Herr Söder gefeiert hat. Es gibt so viele, die Herrn Merz in der CDU wünschen, dass er stolpert und dass er vielleicht sogar entsprechend dann nicht weitermachen kann. Also ganz ehrlich, ich sehe wirklich mit großer Sorge, vor allem, weil jetzt ja viele wieder sagen, das ist jetzt die letzte Chance, die wir haben. Es gibt nichts anderes mehr. Und wenn die jetzt scheitern, dann wird's völliger Quatsch.
Absolut alternativlos immer, ja, was die Leute da so erzählen. Also das war ja aber auch schon bei dem ersten Wahlgang so. Also als es nichts wurde, war ja auch schon Weltuntergang schon wieder. Und jetzt ist die AfD wieder gestärkt. Also wir haben ja gerade erst über die Medien gesprochen. Das stärkt die AfD. Wenn so ein Merz nicht gewählt wurde, dann ist ein Herr Merz vielleicht auch selbst schuld daran, weil er sich eben benommen hat, wie er sich benommen hat, bis er eben an diesem Punkt stand.
Ja, man muss deutlich sagen, also nicht das hat jetzt die Demokratie geschwächt, weil das war Demokratie,
genau,
sondern geschwächt hat zum Beispiel die Demokratie, als 2024 Millionen Menschen auf die Straße gingen und nichts danach passiert ist. Oder geschwächt hat die Demokratie sicherlich, dass eine CDU vor der Wahl etwas verspricht, was sie am Tag 1 nach der Wahl schon einkassiert. Oder auch geschwächt ist jetzt sicherlich eine Demokratie, weil sie merkt, egal, was wir jetzt hier gerade tun, da ist sogar selbst ein Gutachten gegen die AfD und es passiert nichts.
Und was die Demokratie auch schwächt, ist, dass man ständig gerade ins Gesicht gedrückt bekommt, man soll doch der neuen Regierung jetzt 100 Tage Zeit geben. Denn ja, 100 Tage Zeit, das wird eigentlich immer gesagt, damit die Zeit haben, so verschiedene Sachen in Gang zu bringen, weil natürlich so politische Wege schon mal sehr lang sind. Aber das heißt ja nicht, dass man die Äußerungen von Herrn Merz oder seinen Kabinettskollegen nicht kritisieren darf. Das wäre ja total fatal, wenn wir jetzt auf einmal nicht mehr die Regierung kritisieren dürfen. Plus, wir haben keine 100 Tage Zeit, sage ich gerne nochmal an dieser Stelle, denn wir haben Trump, wir haben Putin, wir haben die Klimakrise, wo sich, fürchte ich, nicht viel drum gekümmert wird. Also wir haben jetzt gerade wirklich keine Zeit, um darauf zu warten, dass Herr Merz in diese Schuhe, in diese Fußstapfen reinwächst. Ja, und abgesehen davon hätte Herr Merz der anderen Regierung auch niemals 100 Tage Zeit gegeben.
Das ist es ja. Und ich habe mich auch so im Stillen gefragt, als jetzt dann der zweite Wahlgang so relativ schnell möglich war, und zwar auch nur möglich, weil die Linken und die Grünen mitgeholfen haben, da habe ich mich so im Stillen gefragt, wie wäre das gewesen, wenn jetzt die CDU in der Opposition gewesen wäre? In meinen Augen hätte wirklich ein Merz als Oppositionsführer mit nacktem Finger denen entgegengestreckt und hätte gesagt, ihr seid doof, ich werde euch nicht die Möglichkeit lassen.
Ja, beziehungsweise sie sind abgewählt, Herr Scholz wäre das gewesen.
Genau, genau. Das wäre, irgendwas wäre da passiert, er wäre wieder erbost, er wäre wieder in seiner...
Entrüstet.
Ja, er wäre wie entrüstet, ja. Und also deshalb, ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde Herrn Merz, also mit meinen persönlichen Mitteln, die ich da so habe über Social Media, keinen Tag Ruhe gönnen, weil es ist ja absehbar, was passiert. Und ich meine, er wird jetzt ja nicht besser oder anders, nur weil er jetzt im Amt ist, sondern im Gegenteil, er wird jetzt ja durchziehen. Er wird jetzt ja das, was er versprochen hat, zumindest mal, also ich meine, sein ganzes Weltbild erlaubt ja gar nichts anderes. Und auch die Auswahl seiner Minister und Ministerin ist ja, passt ja alles. Und deshalb können wir da gar nicht warten, denn wie sollen wir denn überrascht werden mit dem, was da passiert? Überhaupt nicht.
Abgesehen davon hat man eben im ganzen Wahlkampf und auch vor dem Wahlkampf immer gemerkt, der einzige Weg oder das einzige Ziel, was Merz gerade hat, ist eben Kanzler zu werden. War sein großer Traum sozusagen. Können wir erstmal sagen, wenn er groß wird, dann will er Kanzler werden, ja, so ungefähr. Und jetzt ist er Kanzler. Und jetzt fragt man sich, und nun, was kommt denn jetzt? Denn ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt richtig schwimmt, so wie schon eben diese Koalitionsbildung ja eine Katastrophe war, wo ja ganz viele Experten gesagt haben, sie wurden ständig angerufen, weil die gar nicht wussten, was sie jetzt überhaupt für Themen haben, die in den Koalitionsvertrag rein müssten. Und so ähnlich stelle ich mir das eben auch in der Kanzlerschaft vor. Also Merz wird jetzt sehr viel auf die Leute um sich drum herum hören, um zu wissen, was er zu tun hat.
Ja, das erinnert mich so ein bisschen an diesen Witz. Ich bin ganz schlecht im Witze erzählen, muss ich dazu sagen, aber...
Das ist großartig, weil, also man lacht über die Art, wie er es erzählt.
Nein, das nicht, aber also es geht irgendwie darum, zwei Menschen, Zeugen Jehovas, stehen vor der Tür, klingeln, jemand macht auf und die sagen, ja, guten Tag, wir sind vor den Zeugen Jehovas, wir wollen ihnen Gott näher bringen. Und dann sagt er, ja, kommen Sie rein, hier nehmen Sie schon mal einen Kaffee, setzen Sie sich hin. Und dann sitzen die da und machen nichts und dann sagt er, wieso machen sie jetzt nichts? Und dann sagen die, so weit sind wir noch nie gekommen.
Ja.
Na? Und so ähnlich kommt mir das vor mit Herrn Merz. Ja? Also nach dem Motto, jetzt ist er drin im Kanzleramt, aber er weiß gar nicht, was er jetzt hat. Also was er, und ganz ehrlich, also ich schäme mich inzwischen für dieses Land und das sage ich ganz offen, weil was aus diesem Land geworden ist und dass so jemand plötzlich im Kanzleramt ist, plötzlich mit Macron irgendwie da in die Kameras lächelt, dann nach Polen fliegt und da erstmal den Leuten vor den Kopf haut, weil nämlich ja die Grenzen und so weiter geschlossen werden müssen, wo ich sage, Alter, du brichst mal eben Asylrecht und EU-Vereinbarung und so weiter und so fort. Du kannst doch jetzt nicht auch gerade Polen, die ja nun wirklich auch mit Blick auf eventuelle Angriffe von Russland auch nochmal eine ganz andere Unterstützung gerade brauchen. Wie kannst du denn ausrechnen, den jetzt wirklich mit deiner ersten Amtshandlung so vom Kopf knallen?
Ja, nicht nur Polen, die Schweiz hat uns ja auch schon kritisiert dafür. Vollkommen zu Recht. Ich glaube aber, dass das jetzt, also nicht ganz in dieser Heftigkeit, aber sehr ähnlich sein wird, wie wir es in Amerika gesehen haben, weil die CDU hat sich ja auch beim Wahlkampf sehr in Amerika an Trump und den MAGA-Leuten orientiert. Und deswegen glaube ich, dass wir jetzt in den ersten Tagen, weil die sich als Macher inszenieren wollen, sehr, sehr viel Symbolpolitik ertragen müssen. Unter anderem eben dieses Grenzen schließen, unter anderem, dass jetzt erstmal ein paar Positionen ja gestrichen worden sind, wie zum Beispiel der Meeresbeauftragte ist gestrichen worden und sowas. Also ich glaube tatsächlich, dass du nicht an Tag 1 schon Überblick hast, welche Positionen tatsächlich irrelevant sind, welche nicht. Das ist halt einfach was, womit sie jetzt ein paar Schlagzeilen kreieren wollen.
Ja, man muss natürlich auch sagen, im Gegensatz zu Merz war diese ganze MAGA-Bewegung hier extremst vorbereitet. Die hatten ja diese Heritage-Stiftung, die ja mit ihrem Project 2025 da im Prinzip eine Blaupause geliefert haben. Das hat ja ein Herr Merz alles nicht. Der fängt jetzt nur an, wie so eine MAGA-Bewegung auf Wish bestellt, jetzt irgendwie so mal auch so ein bisschen zu poltern, merkt dann aber, scheiße, ich habe ja gar nicht die Durchregierungsmöglichkeiten, wie es ein US-Präsident hat. Ich kann nicht mal eben ein Dekret erlassen und dann ist das vom Präsidentenerlass einfach mal so umgesetzt. Das muss alles ein bisschen langsamer und das ist ja auch gut in Deutschland, dass eben solche Mächtigkeiten nicht mehr möglich sind. Das muss alles durchs Parlament. Ich wünsche mir übrigens, liebe Linke und liebe Grüne, die ihr dazuhört, dass ihr maximale Opposition macht und nicht immer nur konstruktiv. Also, ne, denn ihr seht ja, was es bringt. Es bringt eben nichts. Ihr habt gerade, ihr Grünen, ihr habt schon zweimal, seid ihr den CDUlern jetzt entgegengekommen. Einmal bei dieser Sache mit dem Sondervermögen und mit der Schuldenbremse und jetzt bei der Geschäftsordnung bezüglich dieser Wahl. Und ihr dürft davon ausgehen, dass ihr nach wie vor das Ziel von Hetze und Häme seid. Denn wie gesagt, ihr träumt in meinen Augen, wenn ihr glaubt, dass ihr irgendwie die CSU nochmal einfangt bezüglich deren Meinung über euch. Das heißt also, bitte geht bei jeder Gelegenheit sofort nach Karlsruhe zum Bundesverfassungsgericht. Bitte seid auch mal bösartig in eurer Art, wie ihr den kontert. Also nicht immer nur so piep, piep, piep und Stuhlkreis und wir müssen mal gucken und das Ganze auspendeln, sondern es geht wirklich jetzt mal darum, aggressive Gegenoppositionsarbeit zu machen.
Ja, abgesehen davon, dass es gut tun würde, mal so ein bisschen das eigene Profil zu schärfen. Ich glaube, das ist auch nach außen sehr verwässert, siehe Umfrageergebnisse aktuell. Ja, da ist ja, glaube ich, immer dieser Gedanke hinter wie, wir machen das aber nicht so wie die, weil wenn andere von der Brücke springen, sollen wir dann auch runterspringen? Und ich denke mir dann, ja, nee, aber vielleicht mal ein Netz aufbauen. Also das wäre mal so eine Idee. Es bringt eben auch nichts, wenn man immer sagt, der Klügere gibt nach, denn dann gebt ihr immer nach und wir rücken alle immer weiter nach rechts. Manchmal heißt Widerstand auch fest stehen bleiben, wo man gerade steht.
Ganz genau. Und wenn man sich vor allen Dingen den Wahlkampf anguckt, wo dann irgendwann selbst die Grünen nur noch Migration als Thema hatten, und zwar eben im Sinne fast der AfD, dann muss man feststellen, liebe Grüne, ihr seid einfach komplett von dem mal abgerückt, was ihr wart. Wenn ich alleine jetzt diese Nachricht höre, dass dieser Meeresschutzbeauftragte jetzt einkassiert wurde, das wäre doch zum Beispiel ein wunderbares Thema. Ja. Da könntet ihr, also ich sehe dazu nichts von euch, ja, also sowas zum Beispiel. Viele, viele andere Themen, also wie gesagt, ich könnte mich da in Rage reden, weil ich wirklich die Befürchtung habe, dass wir keine vernünftige Oppositionsarbeit hinbekommen mit so einer Art, mit so einer Haltung von Politik. Denn Politik ist kein Wischiwaschi, Politik ist immer auch knallhart und wie gesagt, kein Stuhlkreis, keine Lehrerkonferenz, sondern auch mal bösartig.
Ich hätte hier schon längst abgeschaltet.
Was eine Agro-Folge.
Ja, in der Tat. Aber da hat sich auch ein bisschen was angestaut. Es ist einfach zu viel passiert. Jetzt hat doch letztens, du hast mir doch erzählt, dass irgendeine gesagt hat, ist es wie in Österreich, in Deutschland ist eine Woche inzwischen ein Tag oder sowas.
Ja, genau. Also man hat doch angesichts der Dichte der Ereignisse und auch irgendwie der Skurrilitäten auch manchmal den Eindruck, dass das alles irgendwie früher in einen Monat passte und jetzt irgendwie in einen Tag gepresst wird.
Ja, das wird aber erstmal nicht anders werden. Also alle, die jetzt schon wieder sagen, boah, ich muss jetzt die Nachrichten mal abschalten und kann mir das nicht mehr antun. Ich kann das auch voll verstehen. Ich hatte jetzt, glaube ich, erst gestern mit jemandem Nachrichten über Instagram ausgetauscht, der auch meinte, boah, wenn man jetzt auch noch nach Indien und Pakistan guckt. Und ich dachte so, ja klar, und Gaza dann ja auch noch. Und so kann man sich natürlich da reinreden. Aber erstens bedenket, die Welt war immer schon ein dunkler Ort. Und wir sehen es jetzt leider halt in Echtzeit. Oder was heißt leider? Ich finde es ja besser, denn wir sind besser informiert. Und zweitens, lasst euch davon nicht fertig machen. Guckt, worauf ihr Einfluss habt in eurem Dunstkreis. Wie gesagt, wir sind klischeefrei, aber da gibt es ja auch ganz viele andere Sachen und ganz viele Leute, die dann zum Beispiel in ihrem Dorf auf einmal eine Demo anmelden. Demo, darüber wollten wir eigentlich noch reden, denn Aktionstag. Am 11. Mai ist Aktionstag ins Leben gerufen, soweit ich weiß, von der tollen Organisation AfD-Verbot jetzt, wo ja auch unser BDCC Online sich mit verbündet hat mit diesem tollen Bündnis. Und am 11. Mai finden in ganz Deutschland Protestaktionen statt. Falls ihr nicht wisst, ob in eurem Dorf, in eurer Stadt irgendwas stattfindet oder in eurer Region, dann guckt mal bei Demokratim. Wir verlinken das vielleicht am besten in den Shownotes, aber viele von euch werden es kennen. Demokratim auf Instagram findet ihr die auf jeden Fall und die haben eben auch eine Homepage. Das ist ein Veranstaltungskalender. Und falls bei euch noch nichts stattfindet, könnt ihr sehr locker eine Aktion anmelden. Da ist nämlich auch ein Leitfaden, finde ich total gut, dass man da den Leuten sagt, wie geht sowas eigentlich? Und genau, was eigentlich für eine Protestaktion, sollt ihr vielleicht auch noch dazu sagen, nämlich AfD-Verbot jetzt.
Und wann, wenn nicht jetzt? Denn jetzt haben wir den Moment, wo wir uns auch auf das Gutachten des Verfassungsschutzes berufen können und so weiter und so fort. Ich glaube auch, dass wir wesentlich mehr noch wieder in die Protesthaltung kommen müssen. Das ist jetzt nicht vorbei, auch wenn ich so ähnlich wie du das auch wahrnehme, dass einige sagen, Herr Raschke, jetzt lassen Sie doch mal wieder, der Herr Merz ist doch jetzt Kanzler und das kann doch jetzt nicht weitergehen so und so weiter. Doch, es muss genau so weitergehen und auch wenn es nervt und auch wenn es, also wir sehen das ja in der Klimabewegung auch, ne, die hat ja auch mal so Auf und Abs, weil manchmal nervt es die Leute auch, aber das ist ja dem Klima wurscht. Ja? Und genauso ist es halt auch unserer Demokratie wurscht, vor allen Dingen einer Demokratie, die immer noch scharf von rechts unterwandert wird und so ein bisschen wie so ein Deich, der dann so allmählich unterspült wird, können wir jetzt nicht auch sagen, ja gut, jetzt haben wir einen neuen Deichgraf, der wird das schon bestimmt managen. Nein, die Unterspülung findet weiterhin statt und wir werden weiterhin über kurz oder lang einen Dammbruch erleben, wenn wir uns jetzt nicht positionieren. Und ich habe ja auch schon in anderen Zusammenhängen gesagt, das wird jetzt die nächsten 5 bis 10 bis 15 bis 20 Jahre dauern.
Und ich muss sagen, Verfassungsschutz hat jetzt die Einstufung geliefert, auch wenn die kurz ja wie gesagt auf Halde ist, aber trotzdem, wir sind jetzt so weit gekommen. Habt ihr nicht, auch juckt es nicht auch in euren Fingern, dass wir jetzt auch noch die letzten paar Meter gehen und es endlich schaffen, dass wir diese verdammte Partei, die Menschen hassen und wahrscheinlich auch schon das ein oder andere Menschenleben auf dem Gewissen haben mit ihrer Hetze, nämlich eben Volksverhetzung betreiben, dass wir die endlich verbieten. Ey, das wäre doch ein absoluter Triumph. Das wäre tatsächlich mal gelebte Demokratie. So, und deswegen, ja, da findet auch so eine Großdemo in Berlin statt und so. Und ich nehme an, Hamburg wird da auch sehr groß dabei sein. Aber es ist natürlich toll, wenn auch in ganz vielen kleineren Städten was passiert. Und deswegen zähle ich auf euch, dass ihr da schaut, dass da was organisiert wird. Denn das ist mal ein richtiges schönes Symbol.
Und apropos Symbol, Frau Müller wollte euch noch was erzählen bezüglich eines Podcasts, der jetzt gelauncht wurde.
Ja, das
wurde.
Fühlt sich jetzt aber thematisch total falsch an.
Das stimmt, aber sie wollte es trotzdem tun, weil ich finde nämlich, dieses Projekt ist, also jetzt ist es wirklich was ganz anderes, aber ich bin da richtig stolz drauf, dass dieses Projekt so umgesetzt wurde, weil es wirklich ein sehr schönes Projekt ist.
Naja gut, also als Rausschmeißer, es gibt einen neuen Podcast namens True Keim, Keim, K-E-I-M, also wie die Keime, die uns alle ärgern. Und da geht es um Bakterien, Pilze, Parasiten und so weiter. Und das ist mit dem Klinikum Magdeburg gemeinsam entstanden. Ich moderiere den Podcast und da werden wir jede Folge einen anderen Fall beleuchten und immer gucken, wer war der Täter, der schuld ist, dass das Opfer, nämlich der Patient, so erkrankt ist. Und dann geht es natürlich in die Spurensicherung und irgendwann in die Täterüberführung. Im besten Fall wird der Täter nämlich gestellt. So. Sehr spannend, aber ihr merkt, komplett anderes Thema, deswegen höre ich jetzt auch auf.
Nein.
Aber die erste Folge finde ich wirklich, ich finde ja so absurde Sachen immer sehr, sehr spannend. Da geht es um einen Schimmelpilz, der sich im Hirn angesiedelt hat. Und Schimmelpilze sind tatsächlich Tarnmeister. Also.
Hat die Frau Müller gelernt, denn sie macht das mit einem Infektiologen zusammen, diesen Podcast. Und ich finde auch, also allein den Namen, ne, das, also normalerweise, man kennt ja True Crime, ne, im Sinne von wahre Kriminalität, wahre Verbrechen und das jetzt mit True Keim dann zu adaptieren, finde ich schon mal genial. Dann dieses ganze Setting, ne, so im Prinzip auch wie ein Verdachtsfall, wie ein Kriminalfall, mega. Also ich bin sehr stolz, dass das Projekt so umgesetzt wurde und vor allen Dingen, man darf ja jetzt schon verkünden, es ist quasi in die Charts katapultiert.
Es ist tatsächlich schon in den Podcast-Charts. Ich bin auch sehr, sehr stolz und damit beenden wir doch vielleicht besser diese Folge.
Zündholz. Der überschätzte Podcast. Titel gesprochen von Dr. Alexander Risse. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin. Tja, es war wieder sehr lang. Tut mir leid.